D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Freitagabend, eine Stunde Liebe hier in D-Radio Wissen. Zölibat kommt vom lateinischen caelebs und das bedeutet ehelos. Katholische Priester müssen bei der Weihe erklären, dass sie nicht heiraten werden. Ein Keuschheitsgelübde, wie zum Beispiel Mönche oder Nonnen ablegen müssen, müssen Priester aber nicht ablegen. Dürfen Pfarrer also doch Sex haben? Nein, denn die katholische Kirche verbietet Sex außerhalb der Ehe. Die Gleichung für katholische Priester ist also Zölibat gleich keine Ehe gleich kein Sex, ein Leben lang. Damit kommen einige Priester nicht klar und deswegen reden wir drüber, über Sex im Zölibat.
D-Radio Wissen.
Ich habe gesprochen mit Joachim Reich aus Berlin. Er ist der einzige Sexualtherapeut in Deutschland, der Priestern hilft, die mit der durch den Zölibat auferlegten Enthaltsamkeit nicht mehr klarkommen. Er bietet eine Zölibatsberatung an. Herr Reich, sind Sie katholisch?
Ja.
Gerne?
Oh. Immer weniger.
Nun gut, wen wundert's? Also ich komme aus einer katholischen Gegend in NRW. Meine Familie ist katholisch. Ich bin auch sehr katholisch aufgewachsen, nur dass Sie es wissen. Ich war in einem katholischen Nonnenkloster dazu mal.
Das tut mir leid.
Ja, mir auch. Wir hatten aber auch natürlich neben eine evangelische Gemeinde. Und es war so, als ich jugendlich war, habe ich mich immer schwer darüber gewundert, dass uns gesagt wurde, ein evangelischer Priester, verheiratet mit zwei Kindern, der kann sich nicht so richtig auf seinen Job konzentrieren, denn er ist ja abgelenkt durch die Familie. Ich hatte immer das Gefühl, der macht seinen Job sehr gut. Trotzdem, was halten Sie persönlich vom Zölibat und warum?
Also ich denke, das Zölibat ist eine im Prinzip gute Sache für Menschen, die diese heroische Tat wirklich begehen können, im Sinne von, dass sie es halten können. Es mag Leute geben, die das können und die auch eine besondere Begabung dafür haben. Ich nenne die dann auch zölibatär oder geistlich hochbegabt. Aber das Gros der Geistlichen, der Priester, wird wahrscheinlich nicht darunter fallen, behaupte ich einfach mal ganz ketzerisch.
Die Priester, die zu Ihnen kommen, weil sie Zölibatsberatung brauchen, was sagen die denn über das Zölibat?
Genau, das ist ja ein bisschen mein Hintergrund. Natürlich kann ich sagen, ich habe, das muss man der... da ist anstandshalber natürlich sagen, dass ich natürlich nur einen Ausschnitt habe von Leuten. Das heißt, die Leute, die zu mir kommen, die haben ja irgendwie ein Problem mit ihrer zölibatären Lebensgestaltung, sonst würden sie mich nicht aussuchen. Genau. Dieser Ausschnitt ist sicherlich nicht einfach nur ganz marginal, sondern das sind Leute, die gravierende Schwierigkeiten haben, die nicht nur in ihrer Person liegen, sondern die auch im System Kirche begründet sind.
Haben Sie da konkrete Beispiele, was die für Schwierigkeiten haben?
Also die Leute, die zu mir kommen, und wie gesagt, es ist natürlich nur ein Ausschnitt, weil die, die nicht kommen, die haben offenbar kein Problem, ob man sich irgendwie arrangiert. Das sind drei Kategorien. Eine Kategorie ist die, mit dem Zölibat positiv gegenübersteht, die also für sich einen geistlichen Gewinn daraus zieht, die aber sich fragt, wie kann ich den Zölibat gut leben? Das ist allerdings die kleinste. Die zweite Gruppe sind die Leute, die dann irgendwann in ihrer Zeit als Priester mit ihrem Zölibat Probleme bekommen. Das heißt, entweder begegnen sie einer Person, in die sie sich verlieben, oder sie haben andere Schwierigkeiten, die mit dem Zölibat nicht zu vereinbaren sind. Das heißt, sie haben zum Beispiel die Angewohnheit, stundenlang zu masturbieren. Oder wenn sie im Urlaub sind, dann gehen sie ins Bordell oder suchen irgendwelche Abenteueraffären in Bars oder Clubs oder so irgendwie was, die dann irgendwann merken, also so kann es nicht weitergehen, die dann da Beratung suchen und die einfach fragen, wie kriege ich das irgendwie hin? Kann man das hinkriegen? Muss ich mich nicht irgendwie anders orientieren? Aber die unentschieden sind.
Und die dritte Gruppe?
Und die dritte Gruppe ist, die anrufen und sagen, ich werde aus dem Orden oder aus der Kirche mich verabschieden, weil ich nämlich schon seit 5 Jahren oder seit 10 Jahren eine Frau kenne, mit der ich jetzt zusammenleben will, oder einen Mann, mit dem ich jetzt irgendwie mein Leben teilen möchte. Und ich habe die Schnauze voll. Bitte verraten Sie mir, wie geht das?
Also jetzt rein logistisch, oder
genau,
wie?
Was kommt auf mich zu? Jetzt rein rechtlich. Was muss ich machen, dass ich aus der Nummer rauskomme? An wen muss ich mich wenden? Weil ich natürlich, wenn ich das Priesteramt aufgebe, von heute auf morgen arbeitslos bin und kein Geld habe.
Wenn man in die Kirche eintritt und eine Kirchenlaufbahn bestreiten will, dann weiß man ja, man kommt ums Zölibat nicht drum rum. Was denken Sie, wie wichtig ist die Entwicklung eines Menschen, weil man steigt ja meistens sehr jung ein und denkt sich, yeah, das packe ich, finde ich super. Und wenn man dann 40 ist, denkt man vielleicht, eigentlich hätte ich gerne Familie und Kinder. Was mache ich denn jetzt?
Der normale Menschenverstand sagt einem natürlich, dass es in der Biografie einfach verschiedene Veränderungen, Tiefschläge, Entwicklungen gibt. Für die Kirche ist das einmal gegebene Zölibatsversprechen oder was in der Diakonatsweihe erfolgt, einfach sozusagen der Status quo. Und ja. es wird eine Entwicklung findet eigentlich natürlich vielleicht statt, aber die es ist nicht inbegriffen, ja. Es wird nicht eingepreist sozusagen. Das Gleiche ist im Prinzip bei der Eheschließung auch. Ich heirate, entscheide mich für eine Person und dann entwickelt man sich einfach anders. Also wenn sich herausstellt nach 3 oder nach 10 Jahren, dass mein Partner einfach permanent fremd geht, dass er irgendwelche psychische Auffälligkeiten hat, die mich also in den Wahnsinn treiben und die einfach auch unser Familienleben zerstören, dann muss ich aber eigentlich, weil ich ja vom Altar diese Entscheidung getroffen habe, dass die Ehe auch unauflöslich ist, in jeglicher Hinsicht, es gibt gar keine, außer durch den Tod, muss ich das durchhalten. Natürlich sagt die Kirche, die können sich dann trennen, aber man darf ja gleichzeitig keine andere Beziehung eingehen. Ich muss dann eben auch zölibatär leben jeweils.
Da hat die Kirche richtig mitgedacht, möchte ich an dieser Stelle mal bemerken.
Jetzt haben wir hier die ganze Zeit gegen den Zölibat gewettert. Was bringt die Kirche denn aktuell für den Zölibat vor?
Ich habe jetzt letztens ein Interview vom Erzbischof von Hamburg gelesen, der neu ins Amt gekommen vor einiger Zeit, der auf dem NDR gefragt wurde, was er vom Zölibat hält. Und was sagt er dann als Begründung, weshalb der Zölibat doch gar nicht so schlecht ist? Ich zitiere ihn mal, es biete Freiraum. Er kann diesen Freiraum für Gebete, Gottesdienste sowie für das Lesen der Bibel und theologischer Bücher nutzen. Es ist ein bisschen wenig.
Ist auch ein bisschen wenig Bezug zu den Katholiken und zu der Lebensrealität der Katholiken.
Es ist ein bisschen, ich finde es ein bisschen skurril, ehrlich gesagt.
Joachim Reich, Sexualtherapeut aus Berlin. Er bietet Priestern, die durch den Zölibat in eine Lebenskrise geraten sind, eine sogenannte Zölibatsberatung an. Wie die konkret aussieht, darum geht's gleich hier in D-Radio Wissen.
Gibt's doch gar nicht, sagt die katholische Kirche. Scheint's wohl doch zu geben, sonst würde Joachim Reich, Sexualtherapeut aus Berlin, nicht seit Jahren erfolgreich eine sogenannte Zölibatsberatung anbieten. Ich habe mit Herrn Reich gesprochen. Ich habe ihm ein Zitat von seiner eigenen Internetseite gegeben, von therapie-reich.de. Man muss die Wunden heilen, dann können wir von allem anderen sprechen. Die Wunden heilen, man muss ganz unten anfangen.
Sagt der Papst.
Ja, genau. Warum haben Sie dieses Zitat gewählt? Was wollten Sie uns damit sagen, beziehungsweise den Leuten, die die Zölibatsberatung bei Ihnen suchen?
Also die Leute, die bei mir vorbeikommen, die sind ja in einer tiefen Krise. Jetzt mal von der ersten Kategorie, die ich vorhin erwähnt habe, abgesehen. Auch die dritte Kategorie, also die Leute, die sich definitiv entschieden haben, rauszugehen, sind in einer absoluten Umbruchssituation. In dieser Verletzung, die die alle mitbringen, glaube ich, ist dieses Zitat korrekt. Und vor allem ist es eigentlich, der Papst sagte ja das sozusagen als seelsorgliche Aufgabe für die ganze Kirche. Aber interessanterweise für die Priester, die in einer Umbruchssituation sind, die biografische Brüche haben, wo einfach Dinge passieren, die vielleicht nicht so vorgesehen waren mal, da soll es da nicht zutreffen. Ich finde, da trifft es gerade zu. Denn es sind ja meistens Leute, die sich teilweise über Jahrzehnte für andere Menschen eingesetzt haben, die sehr beliebt waren in ihrer Gemeinde. Das sind meistens nicht irgendwelche Leute, die, wo alle sagen, Gott sei Dank ist der weg, sondern wo die Leute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, wie kann das sein?
Wer sind denn die Leute, die zu Ihnen kommen?
Genau, es gibt also Diözesanpriester, also Priester, die die in Diözesen sind. Dann gibt es Ordenspriester, die also in der Ordensgemeinschaft leben, Ordensbrüder, die nicht Priester sind, und Ordensschwestern. Es gibt vereinzelt auch Frauen oder Männer, die mit dem Priester zusammenleben, heimlich natürlich, das ist ja das Zentrale und das ist halt auch gleich zeitig das Problem, die dann einfach wissen wollen, wie mache ich das, was gibt es da für besondere Sachen zu beachten, die einfach sich auch aussprechen wollen über ihre ziemlich bekloppte Situation. Aber das ist bei mir eher selten. Bei mir sind es wirklich also Betroffene, die in der Kirche ein Amt haben oder eine Funktion.
Was machen Sie denn konkret, wenn jemand bei Ihnen vorbeikommt und sagt, ich überlege auszutreten. Der sagt, ich trete aus, der braucht eine andere Beratung. Aber was machen Sie denn mit denen, die sagen, ich muss schwer überlegen, weil, sagen wir mal, ich seit 10 Jahren heimlich mit meiner Haushälterin zusammenlebe, beispielsweise.
Mhm. Genau, das ist zum Beispiel ein guter Fall. Also die Haushälterin ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so en vogue, weil die meisten Priester keine Haushälterin mehr haben. Aber nehmen wir an, er hätte eben eine Gemeindefrau aus der Gemeinde oder von der Nachbargemeinde oder irgendjemand und eine längere Beziehung. Das ist eigentlich relativ klassisch. Ja. Da ist es dann so, ich frage immer, was ist jetzt der Anlass? Also jetzt haben Sie ja schon 10 Jahre mit der Frau so heimlich gelebt. Warum die nächsten 10 Jahre nicht auch so? Das heißt, es muss einen starken Leidensdruck geben. Also nehmen wir an, die Frau ist schwanger. Jetzt stellt sich die Frage, treiben wir ab? Gibt es natürlich in der katholischen Kirche überhaupt nicht.
Vollkommen
irrsinnig. Genau. Ja. Was machen wir? Was kommt da auf mich zu, wenn sie das Kind austrägt? Gibt es dann Alimente? Zahlt die Kirche Alimente? Wie sage ich das meinem Bischof? Und so weiter und so fort. Ja.
Aber was können Sie denn dann?
Erstmal ein ganz großer Punkt ist, dass die jemand haben, der vergleichsweise außenstehend ist. Das heißt, ich bin zwar außenstehend, aber ich kenne den ganzen Laden, sage ich mal, von innen. Das heißt, die müssen nicht großartig jetzt erklären, wie ihre Befindlichkeiten sind und was die Zwänge sind, in denen sie sich befinden. Das ist häufig der Fall, wenn sie zu Psychologen gehen oder Psychotherapeuten gehen oder Psychiatern gehen, denen müssen die ja erstmal erklären, was katholische Kirche ist. Aber dieser ganze Vorlauf...
Da müssen wir natürlich kurz sagen, sie waren mal Priester, sind es nicht mehr.
Genau, ich bin katholischer
Priester. Damit unsere Hörer verstehen, warum ihnen der Laden nicht erklärt werden muss.
Genau. Denn das ist ja auch immer so ein bisschen so die Angst, dass die dann, wenn sie sich da mal nach außen trauen, dass die erstmal groß angeguckt werden. Das erzählen mir dann manche, die dann erstmal, bevor sie mich gefunden haben im Internet, erstmal bei einem Psychotherapeuten waren, was häufig schon viel geholfen hat. Aber da ist häufig so dieses, ach was, ist das bei, gibt's das immer noch? Wie? Nein, das ist ja komisch. Also das ist dann auch wieder relativ verletzend, weil man da auch nicht wieder, es kommt ja einem auch dann so vor, als wenn man total bekloppt, als hätte man damals irgendwie eine total irre Entscheidung getroffen, was gar nicht stimmt. So. Also ein ganz großer Punkt ist, dass die erstmal erzählen können. Und das Zweite ist, dass man dann halt einfach gemeinsam überlegt, was machen wir denn jetzt?
Was wäre denn, so, wenn Sie das gemeinsam überlegen, was können Sie denn machen?
Genau. Also entweder gibt es so eine Art von Paarberatung, also nehmen wir mal an, den Fall, den Sie genannt haben, ich bin seit 10 oder seit längerer Zeit oder keine 5 Jahren mit einer Frau zusammen und wir überlegen, jetzt halt den Laden hier zu verlassen, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp. Was verändert es denn in unserer Beziehung? So, bisher war ich der Herr Pfarrer. Und das da vielleicht in meiner Gemeinde. Jetzt bin ich dann irgendwie Emil Müller und meine Frau ist dann halt irgendwie Sekretärin und ist vielleicht diejenige, die jetzt dann das Geld verdient. Und ich bin jetzt erstmal arbeitslos und kann Hartz IV beantragen, so, weil ich ja außer Theologie nichts kann. Ja? Das heißt also, gibt es nicht eine Schieflage dann in dieser Beziehung zum Beispiel? Ja. Was ich dann anbiete, ist zusammen zu dritt zu überlegen, was kommt da auf uns zu. Mein Vorschlag ist immer, so eine Art von Auszeit zu machen. Der Vorteil ist, dass man natürlich in dieser Zeit erstmal sich nochmal prüfen kann, ob das denn wirklich das ist, was ich will. Und das andere ist, wenn sich dann nach und nach rausstellt oder das auch schon deutlich ist, dass es so ist, ich kann dann schon in dem Jahr was in die Wege leiten. Ich kann schon überlegen, was kommt denn auf mich zu, was mache ich denn? Was könnte eine alternative Tätigkeit für mich sein, die in Frage kommt, wo ich auch auf Geld verdienen kann? Ja, und wenn das erstmal nicht ist, wie beantrage ich Hartz IV und wie mache ich das alles und so. Das sind alles Sachen, die man dann viel einfacher regeln kann, wie wenn ich jetzt sozusagen von Knall aufs Fall aus dem Pfarrhaus ausziehen muss und dann in der Zwei-Zimmer-Wohnung meiner Freundin sitze in meinem Koffer.
Soweit Joachim Reich aus Berlin, der einzige Sexualtherapeut in Deutschland, der Priestern hilft, die mit dem durch den Zölibat auferlegten Enthaltsamkeit nicht mehr klarkommen. Sex im Zölibat, unser Thema heute in eine Stunde Liebe in D-Radio Wissen. Kein Sex, keine Partnerschaft, keine eigenen Kinder. Viele katholische Priester leiden unter dem Zölibat. So sehr, dass ein Viertel der Priester sich, wäre ein Neustart möglich, nicht noch einmal für ein zölibatäres Leben entscheiden würde. Zu diesem Ergebnis ist dieses Jahr eine innerkirchliche Studie gekommen, bei der sind 8600 Seelsorger befragt worden und 4200 von denen arbeiten als Priester. Ich habe mit Joachim Reich gesprochen. Er ist ehemaliger katholischer Priester, hat sich nebenher zum Sexualtherapeuten ausbilden lassen und er bietet als einziger Sexualtherapeut in Deutschland seit einigen Jahren in seiner Praxis in Berlin auch eine Zölibatsberatung an. Ich habe Herrn Reich gefragt, ein Viertel der Priester würde sich nicht nochmal für ein Leben ohne Partnerschaft entscheiden. Ein Drittel hat gesagt, der Zölibat belastet den Job. Sehr viele Priester sind also offenbar sehr unglücklich. Fällt es ihren Patienten denn schwer, über ihre Unzufriedenheit mit dem Leben, der Ehe und Sexlosigkeit zu reden?
Wenn die dann mal bei mir gelandet sind, dann gibt es kein Halten mehr, weil einfach dann weiß man, jetzt ist es, also jetzt oder nie, also was soll das noch?
Mhm. Ja. Was sagen die denn, ihre Patienten, was ist denn für die am schlimmsten am Zölibat? Ist es die Sexlosigkeit, ist es der Verzicht auf eine Partnerschaft, auf eine Familie, ist es emotionale Einsamkeit, die man erlebt oder ist es alles?
Unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Also häufig ist es einfach diese Erkenntnis, dass man über Jahre irgendwie vertrocknet ist oder eingefroren ist. Das sagen ganz viele. Ich habe zwar meinen Dienst gut gemacht und habe mich da auch engagiert und so weiter und kenne ja viele Leute und bin ja dauernd unter Leuten. Aber wenn ich nach Hause komme, also wenn ich mal ins Pfarrhaus komme, ist alles leer, kalt und dann setze ich mich von Fernseher. Und die einen trinken dann eine Flasche Rotwein und, sage ich jetzt mal, es ist natürlich alles ein bisschen überspitzt, aber das, was die dann halt ein bisschen erzählen. Oder die anderen setzen sich vor den PC und gucken sich Pornos an. Ja? Also es ist sozusagen diese Leere, dieser Horror-Vakuum. Und deshalb, glaube ich, erfordert eben dieses zölibatäre Leben, wenn man es denn anstrebt, ein Höchstmaß an Disziplin und an Reife, ja, und auch an Realismus.
Und ein bisschen auch an Soziopathie, habe ich den Eindruck.
Nee, das glaube ich nicht. Also wenn, deshalb sage ich ja, das sind Leute, die sind eben dann hochbegabt. Ja? Ich bin auch nicht Mozart. Und und es gibt es im Geistlichen sicherlich auch. Es gibt Leute, die haben eine Hochbegabung. Und ich möchte nicht sagen, dass die das dann spielend meistern, aber da sind die Prioritäten so klar gesetzt. Die haben ein hohes Maß an Selbstdisziplin, die haben ein hohes Maß an Vertrauen, an Glaube, ja. Und das ist relativ konstant auch, ja. Aber es gibt eben auch ganz viele Leute, die sicherlich gute Priester sind oder gute Ordensleute sind, gute Ordensfrauen, die diese Hochbegabung nicht teilen, sondern die halt nur ganz durchschnittlich begabt sind und die dann einfach dann sagen, okay, ich komme da an meine Grenzen. Das ist nicht mehr das, was ich eigentlich wollte.
Jetzt haben Priester ja im Normalfall ja auch oft sehr hohe moralische Ansprüche an sich selbst.
Genau, das hängt ja damit
zusammen. Das hängt ja damit zusammen, ganz genau. Wie kommen denn die Leute, die zu Ihnen kommen, die Patienten, die zu Ihnen kommen, wie kommen die denn damit klar, dass sie vor Gott gescheitert sind und vor sich selbst? Das muss doch für die ein massives Problem sein.
Genau, und das ist ja das, was eben diese Krise auch auslöst, was ich vorhin schon gesagt habe. Diese Verletzung, dieses Gefühl, gescheitert zu sein, zieht sich häufig durch. Also ich habe doch mich so bemüht, ich habe doch so eine lange Ausbildung gemacht, ich habe doch so viel gebetet, ich habe doch irgendwie auch das getan, was die Kirche für richtig hält und so weiter. Und dann an einen Punkt zu kommen, wo man dann feststellt, ich kann es aber trotzdem nicht, ich schaffe es nicht. Und der Punkt ist dann, die Kirche stellt auch relativ wenig Hilfen zur Verfügung. Dann sagen die, ja, dann geht man halt zur Beichte. Ja? Und da fängt das Nächste an, dass die Beichtväter oder die geistlichen Begleiter, wenn es nicht gleich die Beichte ist, dann mit sexuellen Themen heillos überfordert sind. Das heißt, ich werde in diesem Forum das vielleicht auch nicht ansprechen, weil ich schon sozusagen für den anderen mitdenke und denke, also wenn ich jetzt in seinem Fall damit konfrontiert wäre, dann würde ich ja auch nicht wissen, was ich sagen soll. Oder in der Beichte ist es so, dass es, wenn die Leute überhaupt noch zur Beichte gehen, die Priester oder Ordensleute, dann erleben die häufig, dass sie ja immer das Gleiche beichten müssen. Und das ist natürlich hochgradig frustrierend, wenn ich jede Woche oder jeden Monat immer wieder die gleichen Sachen sage. Und dann wird es häufig so gemacht, dass man dann auch gar nicht zu dem Gleichen geht, weil es ja so hochnotpeinlich ist, dann schon wieder anzukommen und wieder das Gleiche. Und durch dass es so redundant ist, ja, dass es immer wieder dasselbe ist, das zieht einem natürlich noch mehr runter, weil man merkt, es gibt überhaupt keine positive Entwicklung. Und die Sprachlosigkeit auf der Seite des Beichtvaters ist ja auch dann bezeichnend. Ja? Mhm. Entweder gibt es gern so die Sätze wie, ja, das ist halt normal, das kommt halt vor. Das hilft einem ja auch nicht viel, weil man möchte ja nicht, dass es normal ist, sondern man möchte eben
was ändern.
Sich verändern. Mhm. Oder es wird eben hochgradig problematisiert. Ja, sie müssen das sein lassen, dann beten sie noch mal besser. Und dann wird es in so eine Richtung häufig gelenkt, als wäre man nicht fromm genug. Und man könnte durch die Steigerung der Frömmigkeit irgendwie eine Veränderung auch in der Hinsicht bewirken. Wenn man dann aber merkt, wenn man das steigert, ändert sich da aber auch nichts, dann kommt man ja in so eine Aporie, wenn man sich dann denkt, ja, was soll ich noch machen? Also das ist es nicht, das ist es nicht, ich schaffe es nicht. Und wie gesagt, das finde ich, das ist eine Last, mit der die Leute dann häufig auch zu mir kommen und wo die dann zum ersten Mal richtig drüber sprechen können.
Kein Bock mehr auf Priester sein. Joachim Reich, Sexualtherapeut aus Berlin, hat uns erklärt, warum viele seiner Klienten ihm sagen, dass sie ihren Job nicht mehr machen möchten. Die eine Stunde, in der wir heute über ein Phänomen sprechen, das es offiziell in der katholischen Kirche gar nicht gibt. Sex im Zölibat. Seltsam nur, dass es ein offenes Geheimnis ist, dass die katholische Kirche Unmengen an Geldern ausgibt, um uneheliche Priesterkinder zu finanzieren. Wie sind die entstanden? Wenn nicht, weil der Herr Priester mit irgendeiner Lady geschnackselt hat? Oder war es dann doch die unbefleckte Empfängnis? Ich will mal nicht blasphemisch werden. Ich habe gesprochen mit Joachim Reich aus Berlin, dem einzigen Sexualtherapeuten in Deutschland, der in seinem Portfolio auch Zölibatsberatung anbietet. Herr Reich, gibt's eigentlich inoffiziell offizielle Zahlen, wie viele Priesterkinder die katholische Kirche finanziert?
Also ich kenne sie nicht. Die gibt es wahrscheinlich intern, aber die werden sicherlich nicht veröffentlicht und sind irgendwie hinter einem Safe, einer dicken Safe-Tür, fünfmal gesichert.
Wir wissen ja schon seit Harry und Sally, seit den 80er Jahren, dass Männer und Frauen nicht befreundet sein können. Kommt immer der Sex dazwischen. Da hat sich die Kirche aber keine Gedanken gemacht, oder? Dass das eigentlich eine natürliche Sache ist, auch für einen Priester, wenn er viel Kontakt hat zu Frauen aus der Gemeinde, dass er dann auch mal Lust bekommt, eventuell.
Ja, aber dadurch, dass man das Zölibatsversprechen abgelegt hat, die Idee ist, dass es für einen selber ein Schutz ist, dass man sozusagen dieses Versprechen gegeben hat und sich natürlich durch Selbstdisziplin dann dazu erzieht, eben sozusagen die Augenlust, wie es dann den alten aszetischen Schriften hieß, der nicht nachzugehen. Und andererseits ist das Zölibat insofern auch ein Schutz, dass die Umgebung weiß, das ist jemand, da lasse ich mal die Finger davon. Aber interessanterweise ist es natürlich auch ein besonderes Erotikum.
Ich wollte gerade sagen, es ist doch einfach der Reiz des Verbotenen, oder nicht?
Der Reiz des Verbotenen, es spielt da eine Rolle. Es ist ein bisschen wie bei Frauen, die dann irgendwie denken, also da ist jemand schwul, den kriege ich irgendwie
ganz
rum.
Genau. Oder da ist jemand bindungsgestört, aber bei mir wird es funktionieren.
Genau. Also es hat natürlich auch eine besondere, für manche, Attraktion.
Die Priester, die zu Ihnen kommen und sagen, dass sie sich unsicher sind, ob sie weiter in der Kirche sein wollen, können, wie auch immer, die, sagen wir mal, eine heimliche Beziehung zu einer Frau haben. Was sagen die? Was ist für sie schwieriger, dass sie der Frau nicht gerecht werden oder dass sie Gott nicht gerecht werden?
Also viele Priester, die mit einer Frau oder einem Mann zusammen sind, die würden gerne ihr Amt ja weiter ausüben. Es ist ja nicht so, dass die das als Gegensatz sehen, sondern ganz viele Priester, die würden gerne das legalisieren und würden dann eben gerne heiraten. Das heißt, viele würden das gerne verbinden. Das scheitert eben dann an diesem Zölibatsgesetz.
Was für Konstellationen an Versteckspiel sind Ihnen bei Ihren Patienten schon begegnet?
Also ich nenne es ja nicht Patienten, weil die sind ja nicht krank.
Nee, wie nennen Sie sie denn
Klienten.
Eigentlich? Klienten. Ihre Klienten?
Alles.
Das heißt, haben Sie mal zwei, drei Beispiele?
Alles ist gut. Also es gibt eben von dem Verdrängen, für das Verdrängen ist so typisch, es ist so bulimisch. Die fahren dann in Urlaub und vögeln sich da die Seele aus dem Leib, kommen dann zurück und alles ist sozusagen wie ausgewischt.
Hat gar nicht stattgefunden.
Das hat gar nicht stattgefunden. Teilweise, dass sie es auch nicht richtig erinnern. Das ist eine eigene Welt, wenn die dann wieder in ihr normales priesterliches Leben zurückgehen. Und das ist wirklich schon eine enorme psychische Leistung.
Ich wollte gerade sagen, die separieren also quasi im Kopf direkt
genau.
Das eine Leben vom anderen.
Genau, genau. Aber das ist, sicherlich, also psychisch verständlich, ist ein Selbstschutz. Also mhm. Es kann ja nicht zusammengehen. Das heißt, man schafft es dann über eine relativ lange Zeit, das so wegzudrücken. Und die zweite Stufe, die ist so ein bisschen zugänglicher schon, die ist dann so die Rationalisierungsstufe, würde ich mal sagen. Die sind schon Leute, die wissen, ich gehe jetzt irgendwo hin oder mache etwas, was eigentlich nicht so gedacht ist, dass ich eben, was weiß ich, eine Beziehung lebe, eine Affäre habe. Da ist es dann so, dass die dann häufig sagen, ja, das macht mich eigentlich zu einem besseren Menschen, insofern, dass ich mehr weiß, um was es eigentlich im Leben geht. Und da natürlich auch vielleicht eine größere Empathie für, in Anführungszeichen, normale Leute entsteht, die nicht vielleicht vorher nicht so hatten. Die dritte Stufe ist dann die, dass man sich da ein schlechtes Gewissen macht, dass man es macht, aber trotzdem also dann weiß, das geht nicht. Das ist dann so, dass die dann, wenn sie noch zur Beichte gehen, was auch bei Priestern nicht so ganz häufig ist, dass das dann da seinen Platz hat. Und es führt dann zu einer sexuellen Anorexie, das ist sozusagen das Gegenteil. Also man ist dann wieder periodisch sehr enthaltsam, um dann wieder in einem gewissen Abstand sozusagen so einen Rückfall zu bekommen. Und das ist natürlich auch eine ganz blöde und eine ganz schwierige Situation und sehr belastend. Dann gibt es noch eine andere Gruppe, die richtet sich da drin ein. Die sagt, das ist so.
Die machen da einfach 20 Jahre.
Genau, also für mich, letztes Mal sagte mir ein Priester, für mich war sozusagen der Zölibat eigentlich der Deal. Also ich kann diesen Beruf, der mir sehr wichtig ist, nur ausüben in der katholischen Kirche, wenn ich sozusagen diese Kröte schlucke. Mhm. Und oft ist es so, dass die dann sagen, okay, am Anfang habe ich mich da auch redlich bemüht, aber man nach relativ kurzer Zeit dann gemerkt hat, es funktioniert nicht. Und dann kommen die einfach dann drauf und sagen, das hat doch keinen Sinn. Dann gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder gehe ich raus und die anderen sagen, nee, ich kann nicht raus, wie letztens mir wieder jemand anders sagt, ich bin zu alt, ich bin jetzt 50. Und mit meinem Krempel, den ich gelernt habe, sage ich mir, in meiner Ausbildung, meiner Theologie, die ich studiert habe, Philosophie, Theologie studiert habe und mit meiner Lebenserfahrung könnte ich vielleicht viele Sachen machen, aber es gibt ja kein Berufsbild dafür. Was mache ich denn dann? Also es ist auch so ein bisschen so das Horrorszenario, was dann auch immer durch den Kopf geht. Ich werde dann irgendwie auf der Straße sitzen und dann stelle ich mir einen Hut auf und singe irgendwelche frommen Lieder und hoffe, dass die Leute einen Euro reinwerfen. Und deshalb dieses Arrangement.
Jetzt betreuen Sie ja teilweise die Frauen auch mit. Mhm. Haben Sie auch schon ganze Familien betreut, also plus Kindern?
Da erlebe ich es häufiger so, dass da irgendwann mal der Punkt kommt, wo die dann ihr Amt aufgeben. Weil das ist einfach, da ist die Spannung, der Spagat, den man da zu leisten hat. Und auch die Kritik der Frauen, die davon fundamental betroffen sind und das ja irgendwie ausbaden müssen, die nimmt dann Ausmaße an, dass man dann einfach sagen muss, es geht so nicht. Daher habe ich den Eindruck, da ist dann häufig, das ist dann die Ultima Ratio, dann einfach zu sagen, jetzt ist es halt so. Also wir haben halt zwei Kinder und ich möchte auch dazu stehen, das ist dann häufig ja auch dann der Satz. Und wenn die dann auf zum letzten Mal ihren Gottesdienst feiern und es dann auch erzählen, es gibt kaum jemanden in der Gemeinde, wenn die nicht total bekloppt waren als Priester, wo man sowieso gedacht hat, hoffentlich ist er nicht mehr bald da, wo dann die Leute nicht auch Verständnis hätten oder auch sogar sagen, wir könnten gerne hier weiterarbeiten, es stört uns überhaupt nicht.
Joachim Reich aus Berlin, der einzige Sexualtherapeut Deutschlands, der sich mit Lebenskrisen bei Priestern beschäftigt, er bietet eine sogenannte Zölibat. Beratung an und hilft Priestern, die aus der Kirche aussteigen wollen, eben dies zu tun. Wir reden gleich weiter und dann über die Doppelmoral in der katholischen Kirche. Da gibt es hier einige nette Unterthemen. Wir beschäftigen uns mit schwulen Priestern und mit den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. D-Radio Wissen macht eine Stunde Liebe mit dem Thema Sex im Zölibat. Wobei der Begriff Sex in der Kirche ja gar nicht laut ausgesprochen wird. Sex außerhalb der Ehe ist ja ein absolutes Tabu. Doch halt, da war doch was. Seid fruchtbar und mehret euch. Erstes Buch Mose, Kapitel 9, Vers 7. Das betrifft aber natürlich nur das heilige Sakrament der Ehe. Unverheiratete. Wiederverheiratete, Schwule und andere, ich nenne sie jetzt mal Randgruppen, sind davon natürlich ausgeschlossen und Kirchendiener mal sowieso. Da wundern wir uns doch sehr, wenn wir ein paar Jahre zurückdenken an den Canisius-Kolleg im Berliner Tiergarten, an die unzähligen Missbrauchsfälle an ehemaligen Schülern und an die massenhaften Missbrauchsfälle an anderen kirchlichen Einrichtungen, die danach dann auch noch publik geworden sind. 2010, das Jahr Annus Horribilis für die katholische Kirche. Ich habe gesprochen mit Joachim Reich, Sexualtherapeut und Deutschlands einziger Zölibatsberater. Ich habe ihn gefragt, Herr Reich, was hat die Kirche, die katholische Kirche eigentlich für ein Problem mit Sex?
Es gibt zwei fundamentale Grundprinzipien, die seit Urzeiten wie in Stein gemeißelt sind. Es ist einmal die Unauflöslichkeit der Ehe. Also es sind drei. Das zweite ist, dass Sexualität nur in der Ehe stattfindet und dass Ehe immer offen sein muss für Kinder. Also dieser Sex in der Ehe muss immer potenziell Nachkommenschaft sozusagen
also
ermöglichen.
Der Pille. Also Verhütungsmittel werden
von irgendwelchen, abgesehen von einer natürlichen Empfängnisverhütung, wo man eben dann misst und einfach guckt, wie der Zyklus ist und so weiter, das ist gestattet. Auch ist eigentlich verboten, alle Formen von Sexualität, die nicht dazu führen, dass es eben diesen penil-vaginalen Verkehr gibt. Denn, nehmen wir mal an, Blowjob oder irgendwas, bis zum bitteren Ende oder bis zum süßen Ende, ist da ja nichts, da passiert ja dann nichts. Also es ist zum Beispiel als Vorspiel möglich. Aber am Schluss muss es natürlich dann da reinmünden. Das heißt, das Ejakulat muss also immer in der Scheide landen, weil sonst hat man natürlich dieses zentrale Prinzip außer Acht gelassen. Und das ist eine ganz schwere Ungeordnetheit, wie die Kirche das nennt. Das ist unverantwortlich.
Aber die Kirche hat ja offenbar schon mitbekommen, dass es andere Formen von Sex gibt.
Genau,
weil sie thematisiert sie ja. Ja, aber wie thematisiert sie denn die Übergriffe an Minderjährigen, die ja in der Kirche in den letzten Jahren publik geworden sind, zuhauf? Mhm. Am Canisius-Kolleg angefangen, 2010 in Berlin.
Mhm. Naja, also es ist im Prinzip ja ganz einfach. Da Sexualität ja nur in der Ehe stattfindet, gibt es das natürlich nicht.
Aber warum? Das gibt es ja offenbar schon.
Nee, dass es solche Formen von Sexualität gibt, das leugnet sie ja. Nicht nur sagt sie, die sind ungeordnet und sündig. Das heißt, alle, ob das jetzt wirklich so pathologische Formen wie Pädophilie sind oder ob das jetzt irgendwie Homosexualität ist, die ausgelebt wird, ob das jetzt Masturbation ist, ob das was weiß ich, was sie nehmen. Alles, was sozusagen außerhalb dieses Rahmenwerkes sakramental geschlossene katholische Ehe ist, ist nicht erlaubt. Das heißt, die Leute, die das praktizieren, stellen sich automatisch natürlich außerhalb dessen, was katholische Lehre ist und was zum Glauben wesentlich dazugehört, diese Priester auch. Und deshalb wurden die dann ja auch, nachdem es dann aufgeflogen ist,
strafversetzt.
Teilweise, ja, das ist das Nächste.
Ist doch ein wunderbarer Ort für einen Pädophilen.
Ja.
Es wird einfach nur strafversetzt, ja. Der bekommt nicht mal einen Prozess gemacht.
Der Punkt ist der, dass es natürlich eine Verheimlichungskultur gibt. Mhm. Solange es nicht auffliegt, das ist übrigens bei den anderen Geschichten auch so, es kann schon sein, dass der Bischof weiß, dass man eine Freundin hat. Und es gibt auch Bischöfe, die dann sagen, ja, passen Sie halt auf, dass es nicht auffliegt. Also das hat eine ganz, ganz lange Tradition, das unter der Decke zu halten. Und ich finde, der eigentliche Skandal ist das, was Sie gerade angesprochen haben, dass da immer so ein Schleier der Vertuschung und so weiter drüber gelegt, und zwar von den Bischöfen. Und das ist viel gravierender, glaube ich, noch, weil es das ganze Ausmaß dieser Verheimlichung und dieses korrupten Systems, was es dann ja annimmt, deutlich macht.
Ja. Jetzt geht Papst Franziskus davon aus, dass es in der Kirche 2% pädophile Geistliche gibt. Unter diesen 2%, hat er gesagt, sind Priester und Bischöfe und auch Kardinäle. Mhm. Wie geht die Kirche damit um?
Naja, ich weiß erstmal nicht, woher er es weiß, denn es gibt ja sicherlich keine Erhebung darüber. Also ich wüsste nicht, wie das weltweit möglich ist, ja. Das heißt, es kann sich nur um eine Schätzung handeln. Ich vermute mal, wenn überhaupt, dann ist es wahrscheinlich höher. Zu seiner Ehrrettung muss man sagen, dass man ihm abnimmt, dass er wirklich das aufarbeiten will. Und er hat auch entsprechende Maßnahmen ergriffen und hat auch zum ersten Mal einen Bischof degradiert und seines Amtes enthoben. Es war ein Bischof von der Dominikanischen, also Nunzius in der Dominikanischen Republik. Der ist dann leider vor seinem Prozess, der im Vatikan dann hätte stattfinden sollen, verstorben. Nur bei 1 Milliarde Katholiken und bei was weiß ich wie viel Hunderten von Bischöfen in der ganzen Welt wird es schwierig sein, weil diese Strukturen so hermetisch sind. Da wird auch eine Krähe der anderen kein Auge aushacken. Das heißt, da müssen schon ganz gravierende Dinge passieren, dass man da nicht weggucken kann. Und dann wird aber offenbar, das ist, glaube ich, das, was der Papst jetzt eben den Bischöfen auch so deutlich machen will. Dann wird aber auch wirklich durchgegriffen.
Jetzt betrifft die kirchliche Doppelmoral ja nicht nur die Missbrauchsfälle, sondern natürlich auch schwule Priester. Man geht davon aus, 40-50% der Priester sind schwul. Haben Sie unseren Klienten auch schwule Priester?
Ja, ja. Ich glaube, es vor allem in den letzten Jahrzehnten ist der Priesterberuf so eine Art Schwulenberuf.
Ich wollte gerade sagen, also, ist ja besonders anziehend auch, ne? Männergesellschaft, schön abgeschottet von der Außenwelt.
Ja, also so viele Flugbegleiter und Friseure und so weiter gibt es halt auch.
Stimmt.
Ja, also kann es auch nicht geben. Also es hat, glaube ich, eine besondere Anziehung. Also ich finde immer, wenn ich, ich mache manchmal ja auch für Ordensgemeinschaften so eine Art von Sexualberatung, mhm, ja, also für die Leute, die in die Ordensgemeinschaft eintreten, so eine Art Zölibatskurs, ja. Und da frage ich dann auch ganz klar in dem einzelnen Gespräch danach. Und wenn jemand sagt, er ist heterosexuell, dann frage ich dreimal nach, weil ich mich dann frage, was bringt dazu, einen heterosexuellen Mann in eine geistliche, homosoziale Gemeinschaft einzutreten. Mhm. Das ist erklärungsbedürftig.
Mhm. Auf jeden Fall erklärungsbedürftiger, als wenn ein Schwuler in die Kirche eintritt, finde ich.
Das muss eine unglaublich starke Motivation sein. Die interessiert mich. Wenn jemand sagt, ich bin schwul, habe ich das gar nicht so stark, weil ich nämlich dann ist eben in einer Atmosphäre leben zu können, in einer geschützten Atmosphäre, wo ich mich nicht ständig rechtfertigen muss. Ja, weshalb ich jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen Frauen durch die Gegend ziehe.
Keine Familie gründe.
Und keine Familie gründe und nicht sozusagen, sondern wo ich dann irgendwie in dieser, meistens wenigstens dieser Frage ausweichen kann. Mhm. Also prima vista ist es sowas, was natürlich sehr attraktiv ist.
Danke Joachim Reich, Sexualtherapeut und Zölibatsberater aus Berlin für das Gespräch. Wir haben heute Abend in eine Stunde Liebe hier in D-Radio Wissen über ein Thema geredet, was es laut der katholischen Kirche ja eigentlich gar nicht gibt. Sex im Zölibat. Und wir haben heute gelernt, guten Sex, den gibt es nur in der Ehe. Alles andere kann es zwar geben, es ist aber ganz, ganz böse. Da sind wir jetzt mal so gespannt, wie auch im Reich, was die zweite Bischofssynode in Rom bringt. Die geht ja noch bis zum 25. Oktober. Vordergründig geht es um die Familie, eigentlich aber um die katholische Sexualmoral. Schaffen es die Kirchenoberen, dass in der Kirche unverkrampfter über alle Arten von Sex geredet werden kann? Was denkt ihr? Schreibt uns eure Meinung, wie immer auf dradiowissen.de. Wir sind sehr gespannt, was ihr denkt. Und jetzt macht ihr euch nach diesem ein bisschen schwereren Thema einen leichten Abend. Tut alles, was ich auch tun würde. Tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.